Partner der heutigen Folge ist die Pedicure-Akademie. Die Pedicure-Akademie hat gemeinsam mit mir jetzt ein ganz neues Podcast-Format geschaffen. Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Das Besondere an diesem neuen Podcast-Format ist, dass ihr passend zu den ExpertInnen-Interviews und Masterclasses im Rahmen des Podcasts kostenfreie Kompetenzbescheinigungen zu den entsprechenden Themen sammeln könnt. Seit Anfang Januar ist die erste Folge verfügbar. Darin spricht Timo Warnholz über das Thema ADHS. Fortlaufend erscheinen alle 2 Wochen weitere Folgen zu den spannenden frühpädagogischen Themen mit praxisnahen Tipps in unseren Masterclasses und interessanten Einblicken in unsere Expertinnen-Interviews. Du findest den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Eine weitere Besonderheit des neuen Podcast-Formats: bei einigen Folgen kannst du live dabei sein. Die Aufzeichnungen finden im Rahmen der kostenfreien Masterclasses der Pedicure-Akademie statt. Dort kannst du nicht nur zuhören, sondern auch selbst mitdiskutieren und dich aktiv einbringen. Melde dich jetzt für die nächsten Live-Termine an und entdecke den Podcast unter lernwelt.pedico-akademie.de/podcast und Pedico mit AI. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Erfahrungen sind eigentlich für Menschen, für mich, die Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen machen, tagtäglich ein Thema. Und man entscheidet sich immer wieder neu, gehe ich wieder da raus in die Welt und stelle mich den Themen oder mache ich es nicht. Und das sorgt natürlich für Isolation, ja.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich so sehr, dass ihr hier seid. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und Evaluatorin für Beziehungsqualität in Kitas, Weiterbildnerin und Mitgründerin der BO-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik. Bevor wir starten, möchte ich euch einmal mitteilen, dass wir ein neues Programm auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich sehr. Es war viel Arbeit, aber nun ist es da. Die BO-Akademie hat ein neues Programm von 40 Workshops auf die Beine gestellt. Schaut mal auf der Webseite vorbei, www.bo-pädagogik.de. Dort gibt es das Programm. Ich finde es echt wunderschön. Es hat so einen Magazinstil. Ihr könnt ihr euch runterladen, auch ausdrucken und dann meldet euch gerne an für die Workshops über kontakt@bo-akademie.de oder aber über den Link in diesem Magazin. Da sind auch QR-Codes, die ihr nutzen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Es gibt ganz, ganz vielfältige Kurse mittlerweile, auch zum Thema Antidiskriminierung. Darum soll es nämlich heute gehen in dieser Folge. Ich möchte euch einmal noch sagen, was die nächsten Workshops sind. Wir haben da einmal einen Grundlagenworkshop, Einführung in die bedürfnisorientierte Pädagogik am 11. Februar von 15 bis 18 Uhr. Dann gibt es einen Vertiefungsworkshop, bedürfnisorientierte Pädagogik praktisch anwenden, 15. Februar von 10 bis 13 Uhr. Dann gibt es noch einen Grundlagenworkshop zu den Mythen der BOP. Jetzt machen die Kinder also, was sie wollen, Fragezeichen. Und dann gibt es am 27. Februar noch einen Vertiefungsworkshop Tiefseetauchen, Fallbesprechung unter BOP-Aspekten. Den leite ich am 27. Februar von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Vielleicht sehen wir euch ja da. Ja, aber nun zum Thema. Es geht um Rassismus und ich finde, das ist ein sehr aktuelles Thema, denn es geht um Diskriminierung. Diskriminierung ist ein Thema, was besonders aktuell ist aufgrund der politischen Lage. Es sind bald Bundestagswahlen und es gibt da so 1, 2, 3 Parteien, die da mitmischen momentan, die wirklich Diskriminierung als legitim erachten. Und dafür müssen wir uns klar positionieren, eine klare Haltung zeigen. Und da muss ich euch sagen, Kita ist kein neutraler Ort, was das betrifft. Kita ist ein Ort, der politisch ist. Auch dort müssen wir Haltung zeigen, denn das, was wir leben wollen, Partizipation, Bedürfnisorientierung, sind letztlich demokratische Werte, die wir schon mit den Kindern leben wollen. Ein friedvolles Miteinander, in dem alle sein dürfen, jeder individuell als Mensch. Und da ist das ausgeschlossen, dass diskriminierende Strukturen und Werte einen Platz haben. Und das müssen wir auch politisch so transportieren. In diesem Zuge möchte ich gerne auf eine Aktion aufmerksam machen. Familienbrandmauer heißt das. Startet jetzt am 31. Januar oder ist schon gestartet, indem alle möglichen Menschen, also ihr könnt auch da mitmachen, zum Beispiel über Social Media oder wenn ihr einen Blog habt, auf welchen Wegen auch immer, wenn ihr das in der Familie thematisieren wollt, könnt ihr da mitmachen. Familienbrandmauer, dafür gibt es auch eine Webseite, die da heißt www.familienbrandmauer.de. Dort gibt es auch Materialien zum Runterladen. Es gibt am 10. Februar auch einen digitalen Elternabend, um zusammenzukommen und sich gegenseitig zu bestärken, was sozusagen die, ja, das klare Statement angeht, politisch auf jeden Fall demokratische Parteien zu wählen. Und naja, sagen wir mal so, AfD ist es auf keinen Fall, CDU auch mittlerweile nicht mehr. Das ist zum Teil die gleichen Parolen, die dort gebrüllt werden. Wahlplakate sind zum Teil identisch von den Sprüchen her. Und das heißt, ja, eine Aktion, wo eine klare Brandmauer gegen rechts gesetzt werden soll, für Familien, die das besonders betrifft, wo wir eben davon sprechen können, warum wir jetzt handeln müssen, weil dieser immer stärkere Rechtsruck der AfD und andere rechtspopulistische Parteien eben wirklich eine Gefahr sind für viele Familien mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung, queere Menschen, Transmenschen, finanziell benachteiligte Menschen, also alle Menschen, die in einer Art eine marginalisierte Gruppe darstellen und eben auch Kinder. Dafür müssen wir eintreten. Und da würde ich euch bitten, mitzumachen. Und da gibt es auch eben den Hashtag Familienbrandmauer. Soweit, vielleicht seid ihr dabei und diese Aktion und der Hinweis dazu kommt natürlich nicht von ungefähr, denn es geht heute um das Thema Rassismus in der Kita bzw. Antirassismus, der natürlich eine total große Rolle spielt, wenn es um diesen Rechtsruck geht, weil der Rassismus deutlich auch zunimmt. Ich habe dazu eine wundervolle Gästin eingeladen. Das ist Aida Kiflu, BIPOC und das Pronomen sie ist geboren in Eritrea, ist staatlich anerkannte Erzieherin und Kindheitspädagogin. Sie arbeitet als Referentin und ist Expertin für Diversity. Und seit mehr als 8 Jahren leitet sie nun die ökumenische Kindertageseinrichtung in Killesberg in Stuttgart. Und mit ihrer Migrationsgeschichte kennt sie diese Herausforderung, gegen ein System zu arbeiten, in dem einfach Chancengleichheit überhaupt nicht gegeben ist und sich eben trotzdem eine Chance zu erarbeiten, die andere oft einfach als selbstverständlich oft ansehen. Und sie kann da einfach gut darauf hinweisen über diese Benachteiligung. Als Multiplikatorin für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung setzt sie sich gezielt für Inklusion ein und sie ist Expertin für ressourcenorientiertes Arbeiten mit herausforderndem Verhalten in Kitas und auch für die Lerngeschichten. Und seit vielen, vielen Jahren setzt sie sich ein gegen Ausgrenzung und Diskriminierung in Kitas, um Kinder einfach da eine Möglichkeit zu eröffnen und sie zu unterstützen, die benachteiligt sind. Ich freue mich so sehr, dass Aida da ist. Und jetzt starten wir. Viel Spaß bei der Folge. Ja, herzlich willkommen, Aida, hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Es geht ja im Moment das Thema Diskriminierung durch die Medien. Das ist gerade aktueller denn je. Wieso ist das denn schon immer? Du setzt dich ja schon eine Weile für Antidiskriminierung und Antirassismus ein. Was hat dich denn zu dem Thema gebracht?
Es hat eigentlich so ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Erstmal danke, dass ich heute hier bei dir da sein darf und mit dir jetzt den Talk haben darf. Aber Antidiskriminierung oder gegen Rassismus und Diskriminierung zu wirken, das hat ein Stück weit damit zu tun, dass ich selber einen Migrationshintergrund habe und auch eine Migrationsgeschichte und Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen erleben durfte, musste. Und das hat für mich ganz schnell dazu gesorgt, dass ich mich für Menschen einsetzen wollte, vor allem für Kinder, die es schwer haben. Und deswegen arbeite ich auch in der Kita, also ich bin Leitung in der Kita. Und für mich ist dieser Ansatz sehr wichtig, also gerade gegen Rassismus und Diskriminierung zu wirken, weil ich finde, die Kleinsten haben die größten Chancen verdient. Und es sollte niemand ungerecht oder ungleich behandelt werden aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe oder anderen Faktoren. Ja.
Ja, oft ist es ja wirklich nur ein Phänotyp, einfach nur etwas, was äußerlich anders aussieht und trotzdem ist man vielleicht Deutsche. Na, das ist ja das Verrückte. Kannst du noch mal genauer definieren, was ist denn jetzt Rassismus genau?
Rassismus, für mich war das ganz lange nicht definierbar, weil ich konnte das manchmal gar nicht erfassen, ergreifen. Es gibt natürlich die Definition, die wir alle finden, dass Rassismus ein gesellschaftliches Konstrukt ist, was Menschen aufgrund ethnischer Herkunft, Hautfarbe oder Kultur diskriminiert. Und Merkmale sind Vorurteile, Stereotypen oder Ungleichbehandlungen. Und es ist aber auch ein Machtgefüge. Also irgendjemand bestimmt, ja, und in dem Fall sind es oft weiße Menschen, ja, die einfach privilegiert sind, dass die anderen, hier benutze ich ganz bewusst die anderen, Othering, dass die weniger wert sind, ja. Und diese betroffenen Menschen machen diese Erfahrungen, also Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen. Und was ich so einfach schmerzhaft finde oder sogar sehr traurig ist, dass es nicht nur Erfahrungen sind, sondern auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Also Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen haben erhebliche Auswirkungen auf unsere Identität, auf unser Selbstbewusstsein und auf unser weiteres Leben. Das heißt, Kinder, die schon in frühen Jahren solche Erfahrungen machen, brauchen ganz schön viel Resilienz, ja. Aber es zeigt auch, welche Aufgaben Erwachsene haben in der Hinsicht.
Ja, absolut. Du hast gerade schon von Auswirkungen von Rassismus gesprochen. Mhm. Was hat es denn bei dir ganz persönlich für Auswirkungen oder auch allgemein? Was gibt es denn noch so für Folgen, was Rassismus bewirken kann beziehungsweise anrichtet?
Ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, dass es diese Belastungsstörungen gibt, traumatische Erfahrungen, also Traumas und aber auch Isolation, also dass Menschen sich zurückziehen. Bei mir muss ich sagen, ich hatte glücklicherweise Menschen, die mich ein Stück weit immer begleitet haben. Also sei es Bezugspersonen, sei es Lehrkräfte, die an mich irgendwie geglaubt haben. Und ich habe ganz schnell Resilienzfaktoren für mich entwickelt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich beweisen. Also ich muss immer eins mehr drauflegen als meine KlassenkameradInnen oder als meine Mitstudenten. Ja, also jeder, der mit mir irgendwie vergleichbar war, ja, hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich mehr beweisen, damit ich irgendwie mich bemerkbar machen kann. Das zeigt sich manchmal jetzt noch, ja. Und ich glaube, solche Erfahrungen oder solche Strategien kann man schwer ablegen oder aber auch solche Belastungsstörungen, traumatische Erfahrungen. Das heißt, solche Erfahrungen sind eigentlich für Menschen, für mich, die Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen machen, tagtäglich ein Thema. Und man entscheidet sich immer wieder neu, gehe ich wieder da raus in die Welt und stelle mich den Themen oder mache ich es nicht? Und das sorgt natürlich für Isolation, ja.
Ja, und auch Angststörungen vielleicht, ne? Also wirklich sich zu isolieren, alleine zu bleiben, nicht mehr rauszugehen, um sich eben zu schützen, ne?
Ja.
Und du hast gerade die Resilienz angesprochen. Vermutlich ist das eine deiner Motivationen, eben auch jetzt in der Kita zu arbeiten, genau der Resilienzfaktor sozusagen, auch für Kinder zu sein, oder?
Ja, ich als Leitungskraft schwer, weil ich natürlich nicht mehr im Gruppendienst bin. Aber ich sorge natürlich dafür, dass meine TeammitgliederInnen Ressourcen haben, dass es Fortbildungen gibt, dass es aber auch Teamsitzungen gibt, worüber wir sprechen können, dass Materialien vielfältig sind. Also wirklich vielfältige Ressourcen, dass wir ein vielfältiges Team sind, also dass Kinder auch Vorbilder haben oder Bilder, die sie repräsentieren. Und so immer mehr Begegnungen und Beziehungen zu schaffen, die in diesen Situationen einen stark lassen werden können, aber auch Sicherheit und Rückzug schaffen.
Ja, und du hast gerade schon angesprochen, also ihr könnt in der Einrichtung so einiges tun, um eben Vielfalt zu leben. Was kann ich denn jetzt als Kita tun, um erstmal rassismussensibel zu werden, aber welche Schritte kann ich denn da auch gehen? Also du hast gerade von Material gesprochen, dass ich oft bei Materialauswahl auf Vielfalt achte zum Beispiel. Was gibt's denn noch so? Was wären denn so die wichtigsten Schritte?
Also für mich war es ganz klar als Leitung, dass wir erstmal über Biografie reden. Also welche Erfahrungen habe ich gemacht und welche Haltung und Werte bringe ich in Bezug auf Vielfalt, in Bezug auch auf Diskriminierung und Rassismus. Also was ist mein Standpunkt? Was ist meine Haltung dazu? Wir als Team mussten ganz lange darüber sprechen. Wer bringt Erfahrungen mit? Wer ist auch privilegiert und hat diese Erfahrungen nicht gemacht? Begegnungen zu schaffen. Und dann ging es tatsächlich dann dran, Bereiche zu besprechen. Also praktisch Räume sind ein Punkt, ja. Aber es geht auch um Gespräche. Also wie reden wir über Familien? Wie reden wir miteinander? Wie reden wir mit Kindern? Und wie reden wir aber auch über Kinder? Ja, das ist ganz entscheidend. Also wie reden wir über Familien und wie reden wir über Kinder? Das ist so meine Herzensangelegenheit, dass wir Menschen in ihren Stärken sehen und nicht in das, was die Gesellschaft uns macht. Also genau.
Hast du da ein Beispiel? Also was wäre denn so eine, also wie wird über Kinder gesprochen? Was wäre denn so eine Art von rassistischer Sprache, die man da vielleicht auch unbewusst anwendet? Und auf was kann ich genau achten sozusagen?
Ich habe da ein Beispiel, mich hat das ganz lange beschäftigt und zwar ein Stück weit auch, weil es meine Geschichte ist. Achtung, ich reproduziere hier, aber genau, wenn jemand von Flüchtlingskindern spricht, da krieg ich, ja, das macht was mit mir und das macht mich auch emotional und es macht mich auch so ein bisschen wütend, weil ich finde, wo beginnt es, also wo ist man in der Flucht und wo hört die Flucht auf? Und diese Kinder sind ja jetzt, wenn wir rein durch die Papiere, also die Aufenthaltspapiere anschauen, können die ja ewig in dieser Situation sein, bis sie eine Genehmigung, bis sie eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir hier von Kindern und Familien, die geflüchtet sind oder eine Fluchterfahrung haben und da ganz besonders also die Kinder und die Familien im Vordergrund stellen, ja. Und das praktisch so als Anhängsel mit Fluchterfahrung natürlich das zu berücksichtigen, aber dass es nicht im Vordergrund steht, sondern wirklich das Kind mit seinen Ressourcen, mit seinen Fertigkeiten, mit seinen Bedürfnissen, ja, mit seinen Ressourcen, mit seinen Kompetenzen. Also auch Familien, die geflohen sind, bringen ganz viele Kompetenzen mit. Wir sind nicht auf unsere Hilfe angewiesen, dass sie jetzt gerettet werden müssen von einem System, sondern sie wirklich da abholen, wo sie sind und ein Teil der Kita werden zu lassen. Also wie reden wir über die Familien? Also bestimmen wir auch, was Familien machen? Oder laden wir Familien dazu ein, dass sie sich beteiligen und können es auch aushalten, dass Beteiligung vielfältig ist.
Was heißt das? Also was heißt das, Beteiligung ist vielfältig? Was gäbe es da so für Varianten, sage ich jetzt mal?
Varianten ist zum Beispiel der Elternabend, finde ich immer so eine klassische Geschichte, ja. Viele pädagogische Fachkräfte sind sehr bestürzt, wenn viele Eltern nicht zum oder Bezugspersonen nicht zum Elternabend auftauchen. Und ich bin seit 8 Jahren hier Leitung und ich habe am Anfang immer gefragt, fragen wir doch die Eltern. Und manchmal sind es so Themen, die wir gar nicht im Blick haben. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, dass auf die Kinder aufgepasst werden kann und die Eltern teilnehmen können, die Bezugspersonen teilnehmen können oder die Erziehungsberechtigten teilnehmen können. Gleichzeitig ist aber auch Schichtdienst ein Problem. Oder manchmal ist einfach gerade eine herausfordernde Situation in der Familie und der Elternabend ist nicht so wichtig. Ist zwar wichtig, aber steht nicht an erster Stelle. Und für uns bedeutet das dann, dass die Familien trotzdem die Informationen kriegen, die sie brauchen, benötigen, aber auf eine andere Art und Weise.
Also nicht in die Verurteilung zu gehen, nur weil jemand zum Beispiel nicht auf dem Elternabend auftaucht, sondern ja, immer ja den guten Grund zu sehen, dass es schon seinen Sinn hat und das eben auch kulturell bedingt sein kann oder auch nicht, ne? Aber da eben nicht in so eine Bewertung gehen. Was ich auch spannend finde bei Diskriminierung allgemein, ist ja oft so im Wording so dieses, das ist die Familie mit sozusagen, dass das nur bei, ich sag jetzt mal, besonderen Familien passiert, ne? Das ist die Familie mit den 2 Mamas oder das ist die Familie mit der Fluchterfahrung. Und immer wenn es dann sozusagen eine anscheinend normale Familie ist, da gibt's das nicht, die Familie mit sozusagen, ne? Also das finde ich total interessant vom Wording her auch, ne? Wie über Familien gesprochen wird.
Ja, und tatsächlich das Wording auch, gibt es eine normale Familie oder gibt es die Familie? Also sich solche Begriffe auch anzuschauen in der Kita, welche benutzen wir? Also frag auch zum Beispiel das Bild vom kompetenten Kind, was ja in unseren Köpfen als pädagogische Fachkräfte drin ist, aber dann auch zu sagen, also wie sieht ein kompetentes Kind aus? Ist ein kompetentes Kind trotzdem vielfältig? Ist es manchmal auch lustlos? Ist es manchmal auch einfach gelangweilt? Ist es manchmal auch energiegeladen? Ist es aber auch manchmal störrisch? Also manchmal auch vielleicht sehr ich-orientiert, ja? Also was bedeutet das? Ist man ein Kind immer neugierig, wissensbegierig dazustehen? Also welche Bilder haben wir von Kindern? Und das ist eine Form von Vielfalt. Und dann haben wir aber die kulturelle Vielfalt in den Familien. Und dann haben wir aber auch die Vielfalt, die sichtbar wird. Ja, also bei mir ganz klar, ich bin eine schwarze Frau. Ja, und für mich ist es wichtig, dass das Thema der Hauttöne angesprochen wird. Also Menschen haben verschiedene Hauttöne. Und ich möchte nicht, wenn ein Kind in die Kita kommt, dass es nur die Farbe gibt, von der wir alle wissen, dass es die Hautfarbe ist, aber nicht meine Hautfarbe. Also ich musste mich auch selber oft ertappen, wie ich zu der Hautfarbe Hautfarbe sage. Ja, und es ist ein Lernprozess. Und wir in der Kita reden jetzt von Hauttönen und dass die Hauttöne repräsentiert sind, zugänglich sind für Kinder. Und es muss erst kein Kind da sein, um dieses Material zu repräsentieren, sondern wirklich auch Themen von Vielfalt zu repräsentieren, ohne dass es Repräsentanten gibt.
Genau, dass gar nicht die Kinder da sein müssen, sondern das geht ja auch um die anderen Kinder, die ja lernen, die Vielfalt gibt sozusagen, ne?
Ja. Ja. Und Kita ist ein Teil der Gesellschaft. Also wir sind nicht in einer Bubble, sondern die Kinder, wenn sie die Kita verlassen, sehen sie die Vielfalt, sehen sie die zahlreichen Eindrücke, die sie greifen können. Und das einzuordnen, ich glaube, da ein Stück weit kann eine Kita helfen und auch das zu einer Normalität zu machen. Also Vielfalt wirklich als Normalität.
Ja. Total. Ich finde das auch spannend, diese Reaktion von meist privilegierten Menschen, eben weißen Menschen, die dann sagen, ja, das ist doch, also das, für mich sind doch eh alle gleich, ne? Also ich finde das total interessant, ne? So dieses, das Thema gibt's für mich gar nicht, sind doch eh alle gleich. Und das finde ich ist ja auch ein Teil von diesem strukturellen Rassismus, dass quasi es einfach nicht stimmt. Also es ist ja nicht so. Es sind ja nicht alle gleich. Das sieht man allein an, weil wir gerade die Hauttöne angesprochen haben. Das sieht man ja allein an den Hauttönen. Und das ist ja auch Form von, also du kennst dich besser aus, Rassismuskritik, eben zu sagen, nee, die Vielfalt ist da und die Unterschiedlichkeit von Kulturen etc. Ja. Und da eben nicht zu sagen, es sind alle gleich, sondern wir sind unterschiedlich und das ist ja der Gewinn sozusagen.
Ja, und gleichzeitig müssen wir wirklich auch beachten, dass es gesellschaftliche und strukturelle Verankerungen gibt, die Rassismus fördern. Ja, also wenn wir alle gleich wären, dann hätten alle Kinder den gleichen Zugang zu Kita und zu Bildung. Ja, dann hätten alle den gleichen Zugang zu Gesundheit oder auch zu der Arbeitswelt. Aber das ist es nicht, weil wir tatsächlich gesellschaftliche oder auch historische Mechanismen haben, die Rassismus und Diskriminierung immer noch verankern. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, sogar fördern. Ja, und deswegen braucht es meiner Meinung nach Kitas, aber Schulen und auch Institutionen, die sich wirklich immer wieder mit dem Thema Antidiskriminierung und Antirassismus beschäftigen und sagen, wer hat Zugang zu uns? Wer ist bei uns repräsentiert? Also und wer spricht und wer spricht aber nicht? Und warum spricht jemand nicht? Weil er nicht da ist. Ja, und
ja absolut. Magst du uns da noch mal einen Moment mitnehmen? Also wollen wir einen kleinen Ausflug noch mal machen? Du hast den strukturellen Rassismus angesprochen. Mhm. Den möchte ich wirklich nicht unbenannt lassen, da noch mal einen Ausflug hinzumachen. Das ist ja ein strukturelles System, in die ja auch zum Beispiel jemand wie ich, weiße Cis-Person, reingeboren wird. Und ich habe ja Privilegien sozusagen aus der Struktur heraus quasi. Mhm. Ne? Also die habe ich mir nicht irgendwie angeeignet, sondern ich werde da reingeboren. Und in was für, ich sag jetzt mal, weniger privilegierte Situationen werden Menschen, die eben Rassismuserfahrung haben, reingeboren? Was erleben die so? Also ich kenne nur dieses zum Beispiel Arbeitsmarkt. Ne? Arbeitsmarkt wäre so ein strukturelles Thema, dass rassifizierte Menschen meistens weniger Chancen auf einen bestimmten Job haben als ein weißer Mann zum Beispiel. Ne? Was gibt's denn da noch so für strukturelle Rassismusformen?
Also zum Beispiel, glaube ich, im Bereich Kita kann es sein, dass strukturelle Aufnahmebögen, also dass Aufnahmebögen einsprachig sind, ja, dass sie für privilegierte Menschen geschrieben sind, die dessen auch mächtig sind, der Sprache, dem System, ja. Ich finde immer, jeder geht davon aus, dass Kita ein System ist, was jeder kennt, ja. Aber es gibt viele Menschen unter uns, die als Kinder nicht mal in der Kita waren. Ja, also die selbst Kita als erwachsene Person kennen, weil Familie oder die Umgebung dafür gesorgt hat, dass sie gut und behütet oder gut aufwachsen. Dann gibt's aber auch, würde ich sagen, für mich ist so, also zum Beispiel Zugang zu Bildung. Ja, es wird einem praktisch, weil man aussieht, wie man aussieht, unterstellt, nur ein gewisser Bildungsgrad geht. Ja, für mich ist es so, dass ich manchmal immer noch als Überraschung gelte, wenn ich als Leitung auftauche, ja, und oft als eine andere Person im Kita-System gehalten werde. Und dann sage ich, ich bin die Leitung, und dann kommen so Blicke, die sehr zur Verwunderung, zu einer Überraschung es aussieht, aber nicht natürlich angesprochen wird. Ja, aber man merkt, okay, schwarze Leitung ist doch ungewöhnlich. Ja, ja. Und das sind so Mechanismen, wo man merkt, okay, in den Strukturen gibt es Mechanismen, die dafür sorgen, dass es gewisse Menschen nicht dorthin schaffen, wo man ist. Ja.
Und wir wissen ja aus der Psychologie, Erwartungen, ne, also Erwartungen sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja. Das heißt, wenn ich auch als Lehrerin mit rassifizierten Kindern zusammen bin, dann hat die Erwartung des Lehrers oder der Lehrerin direkt Auswirkungen auf das, wie ja auch jemand ja diese Erwartung erfüllt quasi. Ne? Genau. Also das geht ja da dann weiter.
Ja. Also ich glaube, um solche Strukturen zu durchbrechen, müssen wir Menschen, die uns begegnen, wirklich neu. Also wir müssen uns unseren Vorurteilen bewusst sein. Als privilegierten Mensch muss man sich bewusst sein, ich bin privilegiert. Und du hast es vorher gesagt, wir sind ja alle in ein System hineingeboren, ja. Aber privilegierte Menschen können dafür sorgen, dass sie sich ihrer privilegierten Elemente bewusst sind und gleichzeitig schauen, trotzdem gegen Rassismus und Diskriminierung entgegenzuwirken und so Möglichkeiten für Menschen, die Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen haben, in ein System Platz zu finden, was sie nicht vorsieht.
Ja, ja, absolut.
Und, genau, und das braucht Begegnung und es braucht ganz viel miteinander zu sprechen, Verständnis, ja.
Ja, kritisches Weißsein. Wir haben versucht jetzt im Programm, tatsächlich hatten wir ja mit Sandra Richter zusammen eine Veranstaltung geplant. Da ging es genau darum, eben Privilegien sich bewusst zu werden und die abzubauen. Und ich finde es immer wieder interessant, wie wenig Menschen das interessiert und wie unangenehm man vielen Menschen ist, wenn man darauf aufmerksam macht. Und das, finde ich, zeigt mir als weiße Person, die versucht, sozusagen die Privilegien bewusst mit den Privilegien umzugehen und Rassismus so vielleicht ein Stück weit abzubauen, wie anstrengend das ist, darauf aufmerksam zu machen, und ich sogar als weiße Cis-Frau das richtig anstrengend finde, mit Menschen in Diskussionen zu gehen, und ich bin nicht mal Betroffene. So. Und das finde ich halt echt heftig, und das zeigt oft, wie tief das System noch so ist. So, ne? Also man nervt halt immer, wenn man irgendwie auf Diskriminierung aufmerksam macht. So, ne? Ja, und als weiße Person kann ich halt sagen, ja, nee, das ist, also ja, ich finde, alle sind gleich, ne? Und ich kann mich da ja schnell wieder rausziehen so und kann dann sagen, ja, das nervt jetzt halt, nee, also ich habe jetzt noch was anderes zu tun. Das kann ich halt dann einfach machen, ne? So, nur wenn ich rassifiziert bin, dann eben nicht.
Es, ja, und es ist auch die Frage, wer beschäftigt sich mit dem Thema? Das hast du ja gerade angesprochen. Ich finde auch, es beschäftigen sich viel zu wenig Kitas mit Thema Vielfalt, Rassismus, Diskriminierung, ja, Inklusion, das Kritischsein, weil es einfach ein Thema ist, was viel Kraft kostet, ja, verstehe ich auch, und viel Energie, aber es ist auch ein Thema, was bereichernd sein kann und wirklich Ressourcen und Stärken im Team freisetzen kann und in der Kita. Und ich finde auch, wir sind nicht dafür da, dass es uns gut geht, sondern wir sind für die Kinder da. Die Kinder stehen im Fokus. Und darum beschäftigen wir uns mit dem Thema. Aber ich merke das selber als Referentin. Meistens sitzen in den Fortbildungen Fachkräfte drin, die es interessiert, die sich damit beschäftigen wollen, die sich das auch ein Stück weit als Leitbild, als Haltung aneignen wollen und da sich weiterentwickeln wollen. Und die Kitas, die es vielleicht, jetzt bin ich vielleicht, ich sage es jetzt einfach, die Kitas, die es vielleicht auch bräuchten, tun sich noch schwer, weil sie denken, es ist doch so anstrengend und was soll noch obendrauf, und das kann ich verstehen. Aber für wen machen wir es? Und was ist unser Auftrag?
Ja, absolut, absolut. Was kannst du denn oder was machst du mit deinem Team, um eben, du hast schon so ein bisschen gesagt, ne, es geht viel um Sprechen, um sich austauschen. Kannst du noch mal ein bisschen konkreter werden? Was machst du im Team, um das Thema Vielfalt in den Blick zu nehmen? Was genau besprecht ihr? Was genau macht ihr, um immer wieder Rassismus abzubauen innerhalb der Kita, aber vielleicht auch gesellschaftlich? Ich weiß ja nicht, was ihr so macht. Was machst du mit deinem Team, um da eine Aufmerksamkeit zu bekommen?
Also tatsächlich einmal wirklich Teamsitzungen und auch Gespräche dazu zu nutzen, um Haltung, Werte dem entgegenzuwirken, wirklich zu etablieren. Dann ganz arg wichtig ist die Konzeption. Also wir halten auch den Anti-Bias-Ansatz. Wir arbeiten mit Kinderwelten. Wir halten es fest, ja, ein Stück weit, aber auch in der Kommunikationskultur. Also wir haben Beschwerdemanagement. Gleichzeitig schauen wir aber, wo können wir uns Impulse holen in Fortbildungen, Fachtagen, aber auch, jetzt sage ich es und ich mache keine Werbung, Podcast. Also wir hören uns auch den Kita-Podcast als Team an, um so vielfältige Möglichkeiten zu nutzen, um uns inspirieren zu lassen, um Gesprächsstoff. Dann gibt es zum Beispiel von Kinderwelten auch die Kids-Ausgaben, den Morgenkreis, den Fasching, mein Name. Also so bestimmte Rubriken, die im Kita-Alltag ganz oft vorkommen, wo man aber die Zeit nicht findet und auch Literaturangaben. Genau, das sind so die Elemente, die wir nutzen, um da uns immer weiterzubilden. Ja.
Mhm. Ja, und was macht ihr im Umgang mit den Eltern? Also macht ihr da auch immer wieder in bestimmten Häppchen oder Elternabenden oder wie macht ihr das zum Thema, dass es immer wieder reflektiert werden kann?
Also einmal haben wir zum Beispiel, was jetzt wirklich bei den Eltern auch so ein Aha-Effekt oder so eine große Wirkung hatte, wir haben Bilderbücher. Also wir haben mit einer Buchhandlung zusammengearbeitet und haben vielfältige Bilderbücher für den Elternabend. Also wirklich bis zu 100 Bilderbücher waren da zum Thema Hauttöne, zum Thema Familie, zum Thema Geschlecht. Also wirklich so ganz vielfältige zum Thema Familienkulturen. Zum Thema Kita-Kultur, ja. Also, wie kann eine Kita aussehen? Es ist nicht immer so wie bei Conny. Conny ist mein Buch, was ich immer so als Beispiel nehme. Da kommt immer die Mama Conny abholen. Conny wird auch immer gern von der Kita abgeholt. Ja. Also, Bücher, die unsere Realität widerspiegeln. Und was interessant war, ich habe die Eltern gefragt, die eine Brille tragen. Du trägst auch eine. Ich habe gesagt, als Kind hattet ihr Bilderbücher, wo Kinder Brille getragen haben, aber wo Brille nicht das Thema war? Und viele haben gesagt, nein. Und dann waren sie tatsächlich auf der Suche und haben Bilderbücher gefunden, wo Kinder Brille tragen, aber wo Brille nicht das Thema ist. Und dann hat ein Vater gesagt, Mensch, wir haben Bücher bei uns zu Hause, die sind gar nicht wir. Und die haben gesagt, nee, das muss sich ändern. Ja, oder Jim, der wütend ist, ja, hat einfach mal gesagt, mir geht's manchmal morgens auch genauso. Ich brauche Jim bei mir zu Hause, ja. Und darum geht's, also auch Eltern Begegnungen zu schaffen und auch sie merken, wie sie Bücher hatten, die gar nicht sie repräsentiert haben. Und dann tatsächlich machen wir auch so Projekte. Bei uns hat eine Gruppe in der Kita einen Bestimmerinnentag gemacht, also und zu sagen, was ist, wenn wir mal die Machtverhältnisse in der Kita anschauen und wirklich da kritisch umgehen, also diskriminierungskritisch. Wer sagt was? Wer sagt wann was? Können alle was sagen? Partizipation ist immer ein Aushängeschild für Kitas, aber wirklich zu schauen, kann sich jeder beteiligen? Darf sich jeder beteiligen? Und möchte sich auch jeder beteiligen? Und was ist, wenn man sich nicht beteiligen möchte? Und da haben wir zum Beispiel einen schönen Film gehabt, den haben wir den Eltern zum Beispiel vorgespielt. Und dann merken sie, dass diese Themen bei uns immer wieder eine Rolle sind. Ja.
Ja, ich dachte vorhin, als du sagst mit der Brille, dachte ich, du möchtest jetzt das Blue-Eye-Experiment benennen. Ne, dieses Blue-Eye-Experiment könnte man ja auch mit Brillenträgern oder Nicht-Brillenträger machen. Das möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal erwähnen hier für alle Hörerinnen und Hörer. Das ist ein, ja, schockierendes Experiment, doch, das möchte ich gern so sagen. Das gibt's auch im Internet anzuschauen in Videos. Das verlinke ich vielleicht auch in den Shownotes. Es ist wirklich schockierend. Da werden sozusagen, das ist ein bekanntes Experiment, da werden zwei Gruppen eingeteilt und es gibt die Blauäugigen und es gibt die Braunäugigen. Und die Braunäugigen, die werden sehr freundlich, also in diesem, was ich gesehen habe, sehr freundlich behandelt und die Blauäugigen eben sehr abwertend. Und darin wird deutlich, wie subtil Rassismus nur in den kleinsten Interaktionen stattfindet. Und ich finde, das ist ein echter Augenöffner, wo wir schon beim Thema Augen sind. Und das möchte ich echt allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Das verlinke ich.
Genau, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber es ist wirklich ein Experiment. Ich würde auch vielleicht sagen, wenn man die Möglichkeit hat, es vielleicht zu zweit anzuschauen, Ja, also damit man einfach auch nochmal in den Austausch gehen kann, weil es für Menschen, vor allem die Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen machen, kann das auch sehr triggernd sein. Also da wirklich auch sehr vorsichtig zu sein, das finde ich einmal ein wichtiger Hinweis. Und wenn man sich's gern anschaut, vielleicht zu zweit. Und da gibt's auch, glaube ich, eine deutsche Version vom ARD, genau.
Genau, die meinte ich. Ja, eine deutsche Version von der ARD, die verlinke ich. Und dazu gibt es noch ein Experiment, was ich ans Herz legen möchte für alle die, die hier als Teams oder so zuhören, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ist das Babydoll, ne? Der Babydoll-Test. Der ist allerdings auch schrecklich. Also bitte wirklich, vielleicht wirklich nicht alleine, wenn ihr Rassismuserfahrungen habt, sowieso überlegt euch das, wann ihr das anschaut, weil es wirklich eindringlich deutlich macht, was Rassismus anrichtet und wie subtil wirkliche Schmerzen da verursacht werden können.
Und auch die Auswirkungen von Repräsentationen, ja, also was Werbung, was Materialien dafür sorgen können, also wie sie unser Selbstbild prägen können, dass es Bewertungen gibt. Und Kinder, die haben hohe Sensoren, feinfühlige Sensoren für Bewertungen. Also im frühen Alter merken sie schon in Konversationen, in dem, was wir tun, wie wir in gewissen Situationen handeln. Ah, das ist gern gesehen, das ist beliebt, da kann die Fachkraft mit mir, ja, das mag sie. Ja, also zum Beispiel bei Sprachen. Ich finde immer, Sprachen ist so, kann man sehen, wenn ein englischsprachiges Kind kommt, ja, dann sind die Fachkräfte total aufgeblüht, versuchen ihre englische Kompetenzen da ins Spiel zu bringen. Aber ist es zum Beispiel ein syrisches oder ich komme aus Eritrea, ein eritreisch sprechendes Kind, also Tigrinya sprechen wir, dann ist da ein Verhalten. Ja, und von den Kindern wird oft gefordert, sie müssen schnell Deutsch lernen. Und wenn sie nicht gut Deutsch lernen, dann haben sie Schwierigkeiten im Bildungssystem.
Genau, und ich kenne dann diesen Satz, hier wird Deutsch gesprochen. Ne? Und das ist natürlich ein eindeutig rassistischer Satz.
Ja.
Ja, woran sollten Kinder sage ich schon, woran sollten Kitas unbedingt arbeiten, um eben Rassismus entgegenwirken zu können? Du hast auch so ein bisschen erzählt, was ihr so macht. Was würdest du anderen Kitas empfehlen noch?
Also ich finde, easy kann man anfangen wirklich mit Materialien. Ja, also schaut euch eure Materialien an. Und vor allem, ich glaube, der einfachste Zugang ist, die Materialien, die wir in der Kita haben, spiegeln sie auch meine Kultur wider. Also wir als TeammitgliederInnen sind ja auch vielfältig, ja. Also spiegeln sie meine Kultur oder spiegeln sie eine Kultur, diese Kultur, die wir haben, ja. Also ich finde immer beim Besteck, ja, man isst mit Messer und Gabel. Isst man wirklich alles mit Messer und Gabel oder gibt es da verschiedene Möglichkeiten auch zu essen? Und wie esse ich und wie gehe ich auch in Gespräch mit den Kindern, wenn es um Essen geht? Und Materialien tatsächlich Bilderbücher. Ich bin eine Bilderbuchliebhaberin, weil ich mir denke, Bilderbücher schaffen Zugänge, dass man miteinander spricht, dass sie auch Themen thematisieren, ohne dass sie zum Thema gemacht werden. Also Onkel Bobbys Hochzeit, ja, ist zum Beispiel ein Buch, wo ich denke, da wird ein Thema sichtbar, aber es ist gar nicht ein Thema sprachlich im Buch. Ja, und gleichzeitig gibt's aber auch Bücher, finde ich, wie Körper sind toll, die anregen oder aber auch so groß, wo sie über Selbstliebe reden und das mit Kindern anzuschauen und zu schauen, was machen die Bücher mit mir und wie reden Kinder, wenn ich in Gespräch bin, über die Bücher, mit den Büchern. Und Kinder können ja sagen, das kenne ich nicht, was ist das? Und das sind so Ansatzpunkte, die für mich da sind, dann daran zu arbeiten und anzuknüpfen. Konzeption, also wie ist es in unserer Konzeption verankert? Wie heißen andere Kulturen willkommen? Ja, dann heißt es, es gibt eine und dann gibt es die anderen. Oder heißen wir verschiedene oder vielfältige Kulturen willkommen? Und ich finde auch, es ist ein Stück weit auch eine Trägersache. Viele Träger veranstalten Fachtage, viele Träger setzen auch Impulse in die Kitas. Also finde ich auch so Antidiskriminierung oder Antirassismus ist ein Leitbild, was beim Träger verankert werden sollte.
Mhm. Ja. Ja, und da ist auf jeden Fall Kinderwelten ja auch eine gute Station sozusagen, ne?
Genau. Also Kinderwelten arbeitet ja mit den vier Zielen des Anti-Bias-Ansatz. Diese vier Ziele haben praktisch, das sind so Steps, die man durchgehen kann mit vielen Inhalten. Also die haben auch Praxisbücher zu den vier Zielen. Und ich finde, die sind praxisnah, die geben viele Praxisbeispiele, die man in der Praxis gut umsetzen kann. Kinderwelten lädt auch gern zu Fachtagen ein. Baustelle nennen sie ja so, weil sie tatsächlich sagen, Inklusion ist eine Baustelle. Man hört nie auf, da dran zu bauen. Und so muss auch Kita eigentlich das Thema Inklusion, das Thema diskriminierungskritisches Arbeiten sehen, dass es immer wieder eine Baustelle ist, an der ich arbeite, an der wir zusammenarbeiten manchmal, an der wir manchmal alleine arbeiten als Leitungen, aber auch als Fachkräfte. Ja.
Ja, was bedeutet es dann ganz persönlich für dich, eine ökumenische Kita, das ist ja eine ökumenische Kita, zu leiten? Was macht dir besonders viel Freude und was bedeutet es für dich persönlich, eine, ja, also kann man ja schon so sagen, eine antirassistische Kita zu leiten?
Also ökumenisch sind wir dadurch, dass wir eine kirchliche Einrichtung sind. Also wir haben einmal die katholische Trägerschaft und die evangelische Trägerschaft, die das Haus gegründet haben, die unsere Trägerschaft sind. Und dann haben wir natürlich ganz klar das christliche Bild vom Menschen, der wirklich in seiner Würde gesehen wird, in seiner Würde auch wertgeschätzt wird. Und es ist natürlich der ideale Ausgangspunkt für Vielfalt. Ja, Vielfalt bedeutet den Mensch in seinem Menschdasein wertzuschätzen, denn so wie er gemacht ist, ist er wunderbar, ja, und auch hat einen Sinn, hat einen Grund, hat sein Daseinsberechtigung, ja. Und das macht zum einen easy, klar, weil wir da diesen kirchlichen Zugang haben, aber ich finde auch für uns als Kita ist es wichtig, dass wir ein Ort sind, wo Vielfalt gefeiert wird, wo Kinder lernen, Respekt und Empathie füreinander zu entwickeln und die Welt mit einer Brille zu sehen, wo sie für Vielfalt einstehen können und wo sie für Gerechtigkeit auch praktisch kämpfen können. Also sich wirksam erleben, sich Teil einer Gesellschaft erleben und auch für Fairness sich einsetzen können. Bei uns in der Kita wird es immer, ja, wird es eigentlich sichtbar, wenn Kinder plötzlich sagen, das ist nicht fair. Warum darf der nicht mit? Und dann merken wir schon, wir pädagogischen Fachkräfte, wir müssen da diskutieren und die haben ganz schön gute Argumente. Und innerlich sind wir dann total stolz, weil wir denken, ja, Ziel geschafft. Und gleichzeitig denken wir, oh, so anstrengend, würden die doch einfach nur das machen, was wir wollen. Und das spiegeln die Eltern wieder. Also da merken wir wirklich, dass der Ort Kita für die Kinder ein Raum ist, wo sie Erfahrungen sammeln können, also aber wo sie auch Kompetenzen entwickeln und wirklich Fairness, Gerechtigkeit und wer bin ich und wer bist du? Wir sind alle unterschiedlich, wir haben aber Gemeinsamkeiten und das sind so Elemente, die bei uns in der Kita wirklich eine Rolle spielen. Außerhalb vom ökumenischen Dasein sollte wirklich jede Kita, ob es städtisch ist, ob es frei ist, immer ein Ort sein, wo Kinder Vielfalt erleben können und Ausgrenzungen ja widerstehen können, aber auch entgegenwirken können.
Ja. Allgemein ist es ja gerade so, dass ein starker Rechtsruck zu spüren ist. Also es gab jetzt die Wahlen, die Landtagswahlen und durch die Wahlen wurde dieser Rechtsruck klar bestätigt. Die AfD hat sehr, sehr viele Stimmen bekommen. Wie geht es dir eigentlich damit als Person, die ja von den Parolen unmittelbar betroffen scheint oder nicht scheint, sondern ist? Was macht das mit dir?
Mich macht es, also ich glaube, die ganze Entwicklung macht uns allen traurig. Aber es macht, glaube ich, noch mehr Menschen traurig, die ein Stück weit ein Zuhause hier gefunden haben. In Deutschland, in der Umgebung, in der sie wohnen. Und sehen müssen, dass es Menschen gibt, die Wege gehen, wo plötzlich ich mit meiner Vielfalt nicht mehr willkommen bin. Und das macht mir persönlich Angst. Und gleichzeitig ist es aber auch was, wo ich sage, es gab schon immer ein Stück weit, mal stärker, mal weniger. Also ich bin vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Es gab auch eine Zeit, wo Menschen, die geflüchtet sind, nicht gern gesehen waren. Und ich habe so ein Stück weit nehme ich mir da die Hoffnung und die Energie, dass Kinder sich dem nicht ergeben müssen, sondern dass sie wirklich diese Resilienzfaktoren entwickeln können, um da einfach wirksam sich zu erleben. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass die privilegierten Menschen oder dass Menschen, die dem nahe sind, wirklich schauen, warum bin ich dem nahe und wer ist mir aber in meiner Welt eigentlich nahe? Ja, also Kinder können ja ganz klar sagen, das ist mein Freund, ja, mit dem spiele ich gerne, ja. Aber wenn ich natürlich als Mutter, Vater, Bezugsperson eine Partei unterstütze, die dem entgegen, also die da völlig andere Ansätze hat und völlig ein anderes Bild. Ja, dass das vielleicht so ein bisschen auch die Herzen berührt, die Menschen, die wählen gehen, die diese Partei wählen gehen, dass sie eigentlich merken, da ist eine Frust da, aber diese Frust hat vielleicht einen ganz anderen Ursprung, aber nicht Frust gegen die Menschen, die doch die Stadt ausmachen, die Welt ausmachen, die dafür sorgen, dass wir so sein können, wie wir sein können. Mhm. Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, dafür die richtigen Worte zu finden. Aber ich glaube, sich ohnmächtig zu fühlen, das ist ganz nah. Also wenn man immer wieder sich die Nachrichten anhört, immer wieder auch, manchmal entscheide ich mich einfach auch, die Nachrichten nicht anzuhören und zu sagen, ich weiß, wie es ist und ich sorge nicht, dass ich in diese Ohnmacht komme, sondern wirklich in diese Macht, in der, wo ich bin, in dem Wirkungskreis, wo ich bin, wirklich Vielfalt darzustellen. Und wir sind eine Kita, ich weiß nicht, Lea, ob du es weißt, wir sind auf dem Killesberg oben und wir haben einen bestimmten Sozialraum, ja, da ist die Vielfalt auf eine andere Art und Weise sichtbar, aber für meine Kinder hier in der Kita ist Vielfalt alltägliches Leben. Und sie wissen, eine schwarze Frau kann auch die Chefin sein einer Kita. Die sagen dann immer, Gerd, du bist die Chefin von der Kita. Und dann sage ich immer, ja, und dann sagen die, wenn ich groß will, will ich groß werden wie Aida. Ja, und ich bin die schwarze Frau, die eine Migrationsgeschichte hat, die Rassismuserfahrungen hat, die Diskriminierungserfahrungen hat und die gleichzeitig aber auch da sein kann, wo ich bin. Und das nehmen die Kinder dann mit und dann, ich hoffe, dass es dann Beziehungen, Verbindungen schafft und dass Eltern das irgendwo im Restaurant erzählen, dass sie sagen, Mensch, wir haben eine Leitung, die schwarz ist. Und so sich Wege macht oder von anderen Begegnungen erzählen, dass Menschen, die jetzt gewählt haben, beim nächsten Mal nicht mehr wählen und sagen, nee, das funktioniert ja nicht in meinem Kopf oder so. Ja.
Ja, wow. Ich fühle mich von dir total inspiriert. Du bist der Optimismus in Person sozusagen. Du bleibst nicht in der Ohnmacht hängen und in der Angst, sondern du schaust, was du tun kannst. Und ich glaube, du tust ganz viel. Du bist Vorbild für ganz viele Kinder, glaube ich, ne? Vielleicht auch für die Familien. Was können wir denn alle tun, die jetzt hier zuhören? Vielleicht auch unabhängig von der Kita. Was würdest du uns raten? Du hast gerade schon gesagt, eben weitererzählen, erzählen, was möglich ist. Was können wir noch tun, damit Rassismus keinen Platz bekommt und Vielfalt mehr und mehr gelebt werden kann? Kannst du uns noch so kleine Tipps vielleicht am Ende mitgeben?
Wie bei Nachhaltigkeit kann jede dazu beitragen, dem entgegenzuwirken. Also in Form von Bildung, in Form von Dialog, in Form von sozialem Engagement, in Form von Begegnungen, in Form von kulturellen Beiträgen. Also auch, wo gehe ich hin, ja? Wenn ich in einer machtvollen Position bin, ja? Wie entscheide ich zum Beispiel, wer kriegt die Stelle? Wer kriegt sie nicht? Ja? Das finde ich auch nochmal in Bezug auf eine Leitungsstelle, finde ich das wichtig. Ich hatte Menschen in meinem Trägerschaft, die an mich geglaubt haben. Ja, aber ich kenne viel zu wenige schwarze Leitungen, ja, oder viel zu wenige Leitungen, die unterschiedliche Herkunft haben und unterschiedliche Hauttöne haben.
Geschweige denn im Träger, das wäre ja schon mal die erste Machtposition, die eben meistens doch, also je höher die Machtposition ist, umso eher sind es eben weiße Menschen und umso noch höher sind es eben oft auch Männer. Ja. Na, das ist ja eben auch Teil dieser Diskriminierungsstruktur. Und da zu schauen, wo Machtpositionen sind, dass da auch eine Vielfalt herkommt. Ja.
Und ich finde auch zuhören, also dass Menschen, die privilegiert sind, dass sie Menschen mit Rassismus und Diskriminierungserfahrungen zuhören und es nicht von Beleidigung und Mitleid getragen ist. Und dann zuhören bedeutet, sich nicht in Erklärung zu bringen, sondern einfach zuzuhören und sagen, hey, und jetzt sag mir doch, was ich tun kann. Und meistens ist es nicht, sich zu bemitleiden, weil man privilegiert ist oder so, sondern oft wünsche ich mir oder Menschen von in meinem Freundeskreis, dass privilegierte Menschen sich zu Wort melden und sagen, hey, ich schreibe keinen Artikel über Rassismus, weil ich nicht von Rassismus betroffen bin. Da gibt es aber kompetente Menschen, ja, die das schreiben können, ja, und da einfach Zugänge zu schaffen, eigene Vorurteile zu hinterfragen. Habe ich ein Bild von der Familie oder sind Annoncen hier, sind vielfältige Annoncen möglich? Ja, ja, genau. Wenn ich ein Restaurantbesitzer bin, das hat vielleicht nochmal was mit mir zu tun. Ich war ja bei der letzten Baustelle Inklusion und da habe ich mit der Katrin Zimmermann den Fachtag moderiert und sie sitzt im Rollstuhl und ich hab ganz viel mit ihr arbeiten müssen und dann war ich in meinem Lieblingsrestaurant. Und ich war in meinem Lieblingsrestaurant und habe gedacht, Mensch, ich könnte gar nicht die Katrin mit reinnehmen, weil da so viele Stufen sind, sie könnte gar nicht selbstständig da rein. Und das hat mit mir was ausgemacht, weil ich gedacht habe, ich habe Freunde in meinem Freundeskreis, die nicht dieselben Zugänge haben wie ich. Also auch hier ich in mir, in meiner privilegierten Person, als ja in meiner Mobilität auch, zu sagen, hey, in welche Räume bewege ich mich? Und sind die Räume für alle zugänglich? Und das ist, hat was mit Hinterfragen zu tun. Ja, mit wem spreche ich? Wen lasse ich nicht sprechen? Und warum lasse ich jemanden nicht sprechen? Und jeder kann was dafür tun, dass die Welt sich verändert und dass wir mit Themen wie AfD nicht mehr kämpfen müssen.
Ja. Ja. Amen. Dankeschön. Das Wort zum Sonntag, ja, also veröffentlicht wird die Folge ja an einem Sonntag. Ich danke dir vielmals, Aida. Es hat mich sehr inspiriert. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir auch für die Plattform, dafür, dass ich da sein durfte und meine Gedanken mit dir, mit euch teilen durfte. Und ich will nochmal persönlich sagen, dass der Kita-Podcast was vielen Fachkräften wirklich in ihrer Arbeit unterstützt. Es ist ein Audiobuch, ja. Also wir haben einfach nicht mehr im Alltag, im pädagogischen Alltag, ist es schwer, ein Buch zu lesen. Es ist schwer, einen Artikel zu lesen. Und bei meinem Team ist es so, die hören so gern Podcasts an, ja. Und jeder kann sich das irgendwie einteilen. Also ich unterstütze deinen Podcast und freue mich immer über neue Folgen. Danke.
Jetzt könnt ihr bald deine Folge anhören. Danke dir.
Das müssen wir nochmal überlegen.
Ja. Mach's gut.
Danke.
Das war unsere Folge zum Thema Antirassismus. Vielen, vielen Dank, Aida. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Beziehungsweise ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Wenn ihr jetzt Kontakt aufnehmen wollt zu Aida, dann könnt ihr das tun über die Mailadresse te-killesberg@efang-kindergarten.de. Am besten schaut ihr euch den Kontakt in den Shownotes an. Alle anderen Kontakte zu ihr sind auch da. Also die Webseite schaut einfach in den Shownotes. Genauso wie zum Werbepartner Pedico Akademie sind alle Informationen in den Shownotes. Und auch die Experimente, die benannt wurden in dieser Folge. Alle Infos zu den Veranstaltungen der BO Akademie findet ihr auf bo-pädagogik.de/bop-programm-2025. Ansonsten schreibt mir gerne eine Mail, kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik.de. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr die Folge bewertet, wenn ihr sie weitergebt an interessierte Menschen, wenn ihr Sterne vergebt. Danke, dass ihr dabei seid und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.